Ich will mein Leben möglichst leben. Ich brauche einfach Assistenz, aber sonst kein Kino, ich kann Tournee, ich kann reisen, du kannst ganz viel machen.
Mein Name ist Stefan Ribler, herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Herzlich willkommen bei unserem Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Und ihr wisst ja, wir haben immer wieder Gäste, die aus ihrem Leben, aus ihrer Lebenssituation, aus ihren Anforderungen rund um ihre Behinderung oder um Krankheit erzählen. Das Mal bin ich darüber gestolpert, über einen Bericht im Beobachter, wo ich immer wieder finde, die haben ganz, ganz wichtige, relevante Themen, die es dann auch mit Menschen besprechen, die unmittelbar betroffen sind. Mir freut es wahnsinnig, dass aus Basel der Urs Diethelm bei uns ist. Herzlich willkommen bei uns, Urs.
Danke.
Wir werden dann noch hören, warum er Gast ist, warum der Beobachter darüber geschrieben hat und was für Themen wir mit dem anschauen. Aber spannend ist noch, er war noch nie in St. Gallen. Und hat sich der Podcast mehr als nur das gelohnt, dass er konnte für die Aufnahme vom Podcast auf St. Gallen kommen und nachher Goku St. Gallen anschauen. Urs, wo bist denn du aufgewachsen?
In Riechen. Also das geht Vorstadt von Basel.
Du bist ein Basler. Du kommst auch von Basel, ja, und lebst in Basel und bist jetzt mit dem Zug hier auf Basel gekommen.
So weit aus der Stadt aus.
Ich bin gespannt, was du nachher von St. Gallen erzählst und was du alles angeschaut hast im Laufe des Nachmittags, wo du noch da bist. Aber lass uns doch noch gerade direkt so aufs Thema kommen. Du hast 2000, also 2000er Zeit, Diagnose MS bekommen. Kannst du uns mal erzählen, was ist überhaupt MS? Was müssen wir darunter verstehen?
Also, medizinisch behaupte ich, ist MS nicht so wahnsinnig definiert, genau. Eine Auffassung ist, dass die Nerven die Steuerung von der Bewegung nicht gut funktionieren. Aber ob das an den Nerven oder am Hirn liegt, ist nicht ganz klar.
Darf ich mal nachfragen? So im Jahr 2000, du warst ja vorher ein Bauunternehmer gewesen. Ist das richtig?
Ich bin Zimmermann und Baufirma.
Ja, und du führst ja jetzt im 25. auch ein Unternehmen, und zu dem kommen wir dann noch. Aber was sind denn so die ersten Symptome gewesen? Weißt du, dass du gemerkt hast, irgendetwas stimmt jetzt nicht mehr?
Ich bin durch Suva an einer Sitzung und habe einfach noch Mühe gehabt, wieder auf den Zug zu gehen. Und bin gestolpert. Und dann ins Spital, und dann haben sie auch relativ rasch festgestellt, MS.
Das war ja jetzt nicht eine lange Suche nach einer Diagnose gewesen. Ich gehe jetzt mal wie von dem aus, weil MS schon gut erforscht ist und man weiss, Symptome auch können gut zuzuordnen. Und wenn die Symptome oder wo die Symptome auch gehabt hast und die Klarheit von der Diagnose hast, was war denn nachher nicht die Empfehlung? Also hat denn der Kreis jetzt sofort in einen Krankheitsmodus oder gibt es Therapien? Was passiert denn, wenn du die Diagnose auf dem Tisch hast?
Das wird einem von medizinischer Seite ziemlich überlassen. Und ich habe ja dort eine Zimmerei und eine Schreinerei geführt. Und hat dann einfach aufgehört und die in der IV haben relativ gleich gesagt, ja, Bau könnte man nicht mehr machen, und haben mir eine IV-Rente zugesprochen und ich habe trotzdem noch weiterhin Bauführungen gemacht, aber relativ wenig.
Darf ich mal nachfragen, also wo du im Jahr 2000 so das erste Mal gestolpert bist und gemerkt hast, oh, irgendetwas stimmt nicht und dann Spital, Diagnose kriegst, sind die Symptome relativ schnell heftiger geworden oder ist das ein Prozess gewesen, der sehr lang gegangen ist, wo dich immer mehr eingeschränkt hat im Alltag?
Es ist sehr schnell gegangen, dann bin ich in die Rehabilitation und habe wieder meine Gangfähigkeit zurückgekriegt durch ziemlich hartnäckiges Training und habe dann 3 Jahre auch im 4. Stock gewohnt, aber dann ist relativ schnell klar wurde, das wird immer mühsamer. Und ich bin dort immer noch mit Stück umgelaufen und bin dann in Rollstuhl umgestiegen.
Wann war das etwa?
Das ist ungefähr 3 Jahre nach der Diagnose gewesen.
Also etwa 2003, 2004.
Ja.
Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du wirklich ein Spezialist bist, wenn es um das Krankheitsbild geht. Ist das ein schneller Verlauf von können sehr agil und im Leben stehen und beweglich sein, mobil sein, 3,5 Jahre und dann ist man im Rollstuhl. Was meinst du?
Also ich habe auch noch eine spezielle Form, eine progrediente, also eine zunehmende Form von MS. Und das kann aber verlaufen, sodass du weiterhin normal im Leben stehst. Du kannst in den Rollstuhl kommen, aber es kann sein, dass du vollständig klemmt, bist noch ein paar Jahre.
Also so in dem Wissen, das ich habe, unterscheiden wir MS, wo einen sanften, leichten Verlauf hat, wo kann bis zum Lebensende noch Mobilität da sein und einen sehr aggressiven, sehr schweren Verlauf, wie der, den du jetzt hast, wo am Schluss einfach noch angewiesen bist auf sämtliche Unterstützungen, wenn es um deine ganze Lebensbewältigung geht. Ja. Und du hast die schwer, die aggressive Form von MS.
Ja.
Jawohl.
Ich habe noch nicht so lange auf rundum Assistenz angewiesen, als ich bin vor 5 oder 6 Jahren noch länger in Berlin gewesen. Ich habe dort 5 Jahre gewohnt. Und dort hatte ich noch 3 Assistenten. Und das hat dann aber immer zugenommen. Und jetzt habe ich rundum Pflege.
24 Stunden.
24 Stunden, ja.
Zudem kommen wir ganz sicher noch ganz kurz. Du hast gesagt, in Berlin 3 Assistenzgebende. Und jetzt?
Zwischen 14 und 17.
Ja, also das ist das, was ich gemeint habe. Du bist Unternehmensführer von deiner Assistenzgebenden.
Ja, zusammen mit meiner Partnerin.
Jawohl.
Ich selber könnte das nicht.
Ja. Lass uns noch mal ganz kurz zurückgehen zu dieser Zeit. 2000, da bist du 40 gewesen. Ich habe heute gerade gelesen, wir sind ja gleich alt, wir sind 65, genau gleich alt. Darf ich mal noch fragen, wo so die Zeit angefangen hat, wo die MS dich auch überrollt hat, oder wo du gemerkt hast, so, jetzt schränkt sie mich ein. Wie hat das Umfeld reagiert? Also weißt, wie haben deine Chefs reagiert, wie haben deine Freundschaften, deine Netzwerke, wie haben die reagiert, wo du vor allem gekommen bist und gesagt hast, MS?
Also von der Arbeit bin ich am Anfang habe ich aufgehört und bin ja dann auch lang, ein paar Monate in Rehabilitation gsi. Und noch hat er ja mich mit der Krankheit auseinandergesetzt und mich schon auch geschockt hat.
Was sind denn so Momente und so Situationen gewesen, wo dich, wie du sagst, geschockt haben?
Also, dass ich nicht gehen kann, also laufen, dass ich meine Sexualität schwindet, dass ich dann auch noch Schmerzen gehabt, Trigeminusschmerzen.
Kannst du noch etwas zu diesen Schmerzen sagen? Also, weißt du, es ist immer so, auch jetzt MS und da spürt man nicht, man ist einfach immer mehr eingeschränkt, man kann immer weniger machen, man ist immer weniger mobil. Begleitet dich auch Schmerzen mit diesen Verläufen?
Jetzt zum Glück nicht mehr, aber bis vor ein paar Jahren habe ich eben den Trigeminusschmerz gehabt, das ist eine Seite, Gesichtsseite, wahrscheinlich Hirnschmerz nicht mehr recht wahrnimmt, aber dann in Schmerz umwandelt. Und der Schmerz ist einfach so stark, dass ich also mit dem Rollstuhl fast die Wand auf.
Ich weiss von Menschen, die Schmerzen haben, immer dauernde Schmerzen haben und wenig Aussicht haben und auch wenig Hoffnung haben, den Schmerz einfach mal ablässt. Hast du dir schon überlegt, weißt, ganz massive auch Einschnitte gegenüber dem Schmerz machen, also massive Medikamentation, Sedation oder irgendwo, hast du da Überlegungen gemacht zu dem?
Weißt du, ich habe schon am Anfang haben sie mir MS-Medikament geben und das habe ich abgelehnt, weil die starke Nebenwirkungen haben. Und meiner Form von MS auch nicht wirksam sind. Plus vor allem Nebenwirkungen. Und ich will mein Leben möglichst leben.
Weißt du schon, und könnt ihr Ärzte oder Spezialisten um die Krankheit herum so sagen, wie der weiter Verlauf wird? Gibt es irgendwo Stabilisation? Gibt es irgendwo Konsolidierung? Kannst du sagen, so, und jetzt, die nächste Zeit ist so mal ausgerichtet und ich kann mich mal so einrichten?
Nein, da gibt es niemanden, der irgendeine Aussage will machen. Ich bin einfach Optimist und sage, ich gehe auch wieder an Bewegung zurückgewinnen. Aber das ist mein Optimismus. Und also ich glaube, dass man über Vorstellungskraft auch wieder Bewegungen machen kann.
Das heisst, meine Frage kommt natürlich jetzt, ich komme von dem aus, dein Alltag ist, neben dem, dass du mit deiner ganzen Crew von Assistenzgebern auch in therapeutischen Setting bist. Ergotherapie, Physiotherapie, oder bin ich da völlig falsch gewickelt?
Nein, ja, Physiotherapie, Ergo, Atemtherapie, mache auch ein bisschen psychologisches Unterstützung an ich. Das, was ich medizinisch mache, aber gerade gewisse Therapien zahlt der Krankenkasse nicht und das kommt dann zu Preisen, wo und ich nehme keine Zahlen.
Ja, ja. Ja, ich weiß, von was du redest. Ich würde noch gerne eine Nachfrage stellen. Hat es irgendwo in diesen 25 Jahren, wo du jetzt mit einer Krankheit unterwegs bist, hat es irgendwo mal einen Punkt gegeben, weißt, wo du gehört hast, erfahren hast von einem Arzt, von einem Spezialist, wir hätten etwas für das? Oder war immer so der Verlauf gewesen, wir können gar nichts machen, wir können gar nichts machen?
Das ist die allgemeine Aussage bei MS und auch die Medikamente, die jetzt auf dem Markt sind, können nur, vor allem bei Schubiser MS, einfach die Schübe vermindern, aber das heisst überhaupt nichts über den Verlauf von deinen Einschränkungen. Also da ist nichts, was du dir irgendwo könntest verloren oder dir irgendjemand sagt, ja, so schlimm wird es oder so schlimm wird es nicht.
Jetzt, ich sehe dich ja, ich habe auch das Glück, jetzt dir zu begegnen können und dich auch zu erleben können. Aber es ist ja so, wenn du sagst, hey, ich brauche eigentlich 24 Stunden Begleitung, Betreuung, Unterstützung, dann bist du schon sehr, sehr eingeschränkt in allen Lebenssegmenten, wo wir haben.
Ich finde es eigentlich nicht. Ich brauche einfach Assistenz, aber und tatsächlich Einschränkungen. Also gerade am Morgen früh, bis die Spitex kommt und so, bis ich aufstehe, aber sonst kann ich eigentlich kein Kino, ich kann Tunika reisen, halt mit Assistenz und Schwierigkeiten. Ich gehe jetzt im Januar nach Berlin, also du kannst ganz viel machen.
Und du hast können zu mir im Podcast kommen. Nicht online, nicht via Telefon, sondern da sehr sensationell. Jetzt lass uns doch mal noch näher so an den Assistenz- oder das Assistenzprojekt gehen, wo dann nachher auch die Frage von Kostenfolge, von Tragfähigkeit mit sich bringt. Was machen die Assistenzgeberinnen denn dir gegenüber? Weißt du, also das ist jetzt etwas, was man nicht einfach so kennt und das ist ja nicht etwas, was man jetzt irgendwo im Mainstream-Journalismus darstellt. Was machen die den ganzen
Tag? Also, ich habe zwei, also unterdessen zwei vollkommen lahme Arme. Und das heisst, sie mit mir, es macht vor allem die Spitex, muss mich aus dem Bett bringen, in den Rollstuhl setzen, die Wunde verpflegen. Ich habe noch zusätzlich Schwierigkeit von Schlimm in der Lunge und brauche, um das auszusten, Assistenz und zum Rollstuhl fahren. Also ich kann selber nicht im Rollstuhl fahren. Die Mimi führen und am Computer und jetzt wir machen die Assistenz. Sei das schauen, was in St. Gallen läuft, aber auch meine Finanzen. Also die Assistenz hat eigentlich Einblick in mein vollständiges Leben.
Also sowohl im formalen Bereich wie auch im ganz intimen Bereich.
Klar.
Da machen alles Spitex oder die Assistenzgeberinnen.
Ja.
Brauchen denn die Assistenzgeberinnen, die jetzt bei dir arbeiten, eine besondere Ausbildung, eine besondere Begabung oder einen besonderen Zugang? Nein,
ich schreibe auch in der Inserat, braucht keine Vorausbildung. Und ich tue auf die spezifischen Sachen ich sie ausbilden oder mit Hilfe meiner Partnerin die ausbilden. Also sogar was Gelehrte können beispielsweise so abbussen, so fremd im Spital, dass der jemand auf dich sitzt im Bett und einfach auf die Lungen drückt. Das wird nie erklärt machen oder absaugen. Das dürfen die, dürfen also nicht mal die erfahren. Da muss er beklärt sein. Aber das passiert mir immer. Es kann jedes Mal passieren, es könnte jetzt passieren. Da gibt es eigentlich nichts anderes.
Also ich verstehe das schon richtig, du gibst Regieanweisungen. Oder? Es gibt niemand so gut, wie du weißt, was dir gut tut, was bei dir funktioniert. Und dein Job als Arbeitgeber ist auch Regieanweisungen geben.
Ja. So Freude von meinen Assistentinnen wie so Leid von meinen Assistentinnen. Sie müssen immer zur Freude sein, was ich sage.
Ja. Wir haben ja bei uns als Gast auch Janine, die dich begleitet hat, die eine Assistenzgeberin bei dir ist. Wir haben schon mal einen Podcast gemacht, wo wir ganz explizit das Thema hatten. Dort ist es eigentlich eher so um Beziehungen zwischen Assistenznehmer und Assistenzgeber. Da geht es jetzt noch ein bisschen weiter, oder? Mit dir würde ich dann nur, wie finanziert man denn da? Warum geht man da ein und was sind denn auch die Herausforderungen? Und bei jemandem war mal das Thema, dass sie gesagt hat, ich finde fast keinen Assistenzgeber. Wie ist denn das bei dir? Findest du gut Assistenzgeber, Geberinnen?
Ich mache etwa tuni Webseiten Werbung und da finde ich immer jemanden.
Okay.
Und also mein, es ist doch die Frau, sagt also, Beispiel, du verdienst jetzt und glaube 27 Franken pro Stunde. Ja. Also es ist, verdienst mehr als beim Servieren, aber es ist nicht super bezahlt.
Du zahlst aber für sie auch die Sozialversicherung, wie AHV,
Pension. Ja, es ist eine normale.
Du bist ein normaler
Anstelle.
Chef.
Also sie haben auch einen Arbeitsvertrag, so einen kantonalen Arbeitsvertrag.
Mhm. Jetzt mal los, ich komme ganz schräg ins Tier rein. Ich sage jetzt einfach mal, ich traue mich einmal. Ja, aber warum gehst du denn nicht in ein Pflegeheim, in ein Heim, weißt du, wo du da rundum einfach schon hast? Die 17 sind dort dargestellt. Warum nicht?
Also, es gibt kein Heim, wo ich die Qualität von 17 Pflegerinnen hätte. Weißt du, wo ich die Freiheit habe, zu sagen, heute gehe ich an die Uni, morgen gehe ich ins Kino, morgen treffe ich da, heute oben gehe ich an die Sitzung. Das war im Heim nicht möglich. Und auch spezifisch mit meiner Krankheit. Im Abhusten, ich wüsste nicht ein Heim, wo ein Personal hat, wo mich regelmässig oder so auch spontan beim Abhusten helfen könnte. Und ich kann keine Stunde warten, bis jemand kommt, um mir zu helfen.
Also ich, wenn ich höre, ist die Selbstbestimmtheit, die Eigenständigkeit, auch die Lebensqualität, die du drin hast, das spricht so für das System, Assistenznehmer, Assistenzgeber, wo du sagst, in keinem Heim habe ich die Qualität, die ich da habe.
Abgesehen davon, ich wohne daheim. Das finde ich eine wahnsinnige Qualität und nicht im Heimzimmer und nicht im Spital.
Und du bist ein Stück weit auch Eigentümer von dem Heim. Und du bist auch ein Stück. Ja, das ist in einem Heim halt anders, oder? Das ist immer so wie der Status auch noch von einem Gast sein und auch noch von einer Organisationslogik und nicht deine Logik oder nicht das ist, wo du sagst, das ist eigentlich mein Heim. Wie finanzierst du oder woher kommt denn das Geld, wo du die Assistenzgeberin zahlst?
Das ist eine gute Frage.
Ja, das ist die zentrale Frage.
Also, ein Teil kriege ich von der IV. Das gibt ja jetzt seit ein paar Jahren die Assistenzentschädigung. Die deckt aber nur vielleicht knapp vielleicht ein Drittel von meiner 24-Stunden-Pflege. Und sonst tue ich über die Ergänzungsleistungen das finanzieren und über Stiftungen.
Es lange, das aber es lange nicht IV und Ergänzungsleistungen. Also
nein.
Die staatliche Sozialversicherung, Rahmung, die lange nicht.
In der Schweiz gibt es keine 24-Stunden-Pflege.
Also die Alternative von diesen behördlichen, staatlichen Instanzen ist, Herr Diethelm, gehen Sie in ein Heim.
Dann würde der Kanton und der Bund zahlen, ja.
Ja, den wir, genau. Dort auch nicht wollen gehen, aber das Heim, wo eine andere Lebensqualität hat, und ich würde mal sagen, Urs, kannst mich korrigieren, wenn du das nicht findest. Ich finde, der Umgang mit Krankheit und Umgang auch mit Gesundheit oder mit Gesundheit ist ein anderer, als wenn du in einer Organisation lebst.
Das ist das eine, ja. Es gibt dir Freiheiten, wo du in keinem Heim, keinem Spital hättest. Und weißt du, ich finde das auch pervers, dass der Staat für das Verantwortung übernimmt. Ich bin ja nicht der einzige, der so eine Pflege braucht, aber der Staat und die IV setzt eigentlich darauf, dass irgendein Angehöriger um ist, der Pflege übernimmt. Also die IV zahlt beispielsweise Assistenz nur 11 Monate. Also in meinem Fall noch weniger, aber wenn das ganze Jahr Assistenz zahlt, sie nur 11 Monate, weil sie findet ja, das sind die Angehörigen, die sollen auch etwas beitragen. Wurscht, ob du viele Angehörige hast oder nicht.
Ja. Wieso gehen denn nicht mehr Menschen mit Behinderung auf das Assistenzprojekt zu? Was hindert sie denn?
Also, abgesehen, dass sie begrenzt Leistungen übernehmen, also was die IV betrifft, braucht es einfach viel Administration. Weißt du, musst die IV Beispiel jeden Monat die Lohnabrechnung von der Assistenz schicken, dass sie dir das Geld dafür auch geben. Du musst eben, wenn du mehr brauchst, als das, was die Limite von der IV ist es einfach wahnsinnig kompliziert und es gibt keine Institution, die dir genau sagen kann. Also eben auch das mit den Ergänzungsleistungen, das ist ein ziemlich langer und schwieriger Findungsprozess von meiner Partnerin.
Also sie, es ist ein riesiger administrativer und Verwaltungsmoloch. Ist ja. Da gehöre ich draus raus. Kann man denn den abbauen? Sind wir denn da nicht im Gespräch mit den Behörden? Weißt du, dass man sagt, das könnte einfacher sein, wir können das schlanker lösen?
Du, ein Beispruch, wenn das kannst, regeln, aber ich habe das Glück, dass ich Freunde habe, die auch Einfluss haben, wo ich gewisse Sachen gerade mit der Ergänzungsleistungen durchsetzen können, dass sie auch zahlen und das Richtige eingehen und so. Aber sonst ist das, also meine Partnerin schickt für die Ergänzungsleistungen, muss sie nicht nur die Namen von der Assistenz, sondern die Stunden, die sie geschafft haben und Löhne. Es muss Lohnabrechnung von jeder Assistenz zahlen. Das sind jeden Monat ungefähr die 18. Also, du musst fast den Buchhalter, Buchhalterin haben und die Assistenz, die dir das alles macht.
Ja, das ist ja der Frucht, oder? Du hast 17 Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, oder? Wo du ja musst irgendwie als Arbeitgeber auch rahmen, oder? So. Und jetzt kommt noch zusätzlich der administrative Verwaltung, Aufwand. Da kostet ja unglaublich Kraft und Ressourcen.
Ja, das ist so. Also, ich mit meinen 14 bis 17 Assistenten, da musst die nur so einteilen, dass du musst immer drei pro Tag schauen, wer Zeit hat, wer nicht hat. Der Ferien ist das so eine wahnsinnige Sache, auch wenn du vier hast oder fünf, ist das so eine wahnsinnige Leistung, ja. Das musst du schauen. Er ist da und welche Zeit übernimmt die oder.
Was machst du denn, wenn mal jemand krank wird? Weißt du, anläutet am Morgen, oh, ich habe so stark Durchfall und ich kann jetzt wirklich nicht kommen und so. Was machst du denn? Hast du denn einen Springer?
Also, wenn es erst am Morgen ist, dann meine Partnerin das übernehmen oder vielleicht jetzt jemand, wo zwei Stunden später kann auftauchen. Mhm. Aber
also merkst du auch, wie wichtig deine Partnerin da drin ist, oder? So, Entschuldigung, Lückenbüßer, einspringen, halt da sein. Die Care-Arbeit von Angehörigen, von Partnerinnen, von Familien, die wird ja manchmal einfach unterschätzt, was die leistet, was die über alle die Zeiten leistet, weisst du auch aus anderen Bereichen. Deine Lebenspartnerin, wie du gesagt hast, die begleitet dich ja jetzt in dieser ganzen 25 Jahren, vorher schon, aber in den ganzen 25 Jahren begleitet sie. Also sie ist sehr nahe bei dir, weiss, was du an Unterstützung brauchst. Hat sie denn schon mal eine Vergütung bekommen von diesen Stellen, für alles da, was sie macht? Da macht sie auch an Stellen, weißt du, von Therapeuten, von Ärzten, von so und hat sie mal eine Vergütung bekommen?
Also vom Staat kriegt sie keine. Sie kriegt von der Gemeinde, also weil ich in einer sehr reichen Gemeinde wohne, kriegt sie ab 1000 Stutz im Monat ungefähr.
Okay, also Unterstützungsbeitrag für die Leistung, die sie dir übergibt.
Pflege von Angehörigen über 65. Also ich habe gerade noch Schwein.
Manchmal ist das Alter gar nicht so schlecht. Jetzt geht in diesem Jahr wieder 10 und du wirst wieder müssen eine Rechnung machen. Wie viel habe ich bekommen und wie viel habe ich müssen zahlen? Wie sieht die Rechnung Ende vom Jahr aus?
Die will ich relativ grosszügige Stiftung gefunden haben. Und weil es gelungen ist, das ist nicht so einfach, Ergänzungsleistungen zu kriegen, sieht sie. Komme ich über die Runde das Jahr und noch im Januar. Aber ab nächsten Juni fährt das ganze Prozedere wieder neu. Ja.
Okay, das ist das, was im Bericht gestanden ist. Dein Lebenspartner hat gesagt, wir haben im vergangenen Jahr 200'000 Franken gebraucht für die Betreuung und die Hälfte haben wir bekommen, die Hälfte haben wir selber tragen.
Ja.
Da könnte im nächsten Jahr, wenn du nicht wieder so eine grosszügige Stiftung findest, genau wieder gleich aussehen. Oh ja, woher holst du denn das Geld, wo da fehlt? Also
das erste Jahr habe ich noch eine Erbschaft gebraucht für das. Und jetzt eben ist ihre Arbeit da von den verschiedenen staatlichen Institutionen Geld kriegen und dann ist entweder gute Freunde oder triffst gerade eine Stiftung, die dir hilft. Sonst müssen wir in ein Heim gehen, wo es nicht gibt.
Ja, da kommt nicht dazu. Du musst ja auch noch eine entsprechende Institution haben, eine Einrichtung haben, die das leisten kann, was du brauchst.
Also die habe ich bisher noch nicht entdeckt. Vielleicht gibt es in der Schweiz eine.
Ja. Sag doch einmal noch, weißt du, damit wir so ein bisschen und unsere Hörerinnen und Hörer auch so ein bisschen wissen, was muss die Einrichtung, was muss die Organisation leisten, dass sie dich einfach mal, jetzt mal unabhängig von der Qualität und unabhängig von dem, wie man sich wohlfühlt, was muss sie leisten? Sie muss 24 Stunden rund um die Uhr dir Betreuungspersonen zur Verfügung stellen.
Ja, und also eine Betreuungsperson, die immer präsent ist. Also weil ich gerade so abhuste, muss jemand jederzeit bereit sein.
Ja, also da kannst du nicht mal noch auf den Knopf drücken und eine Viertelstunde warten.
Also wenn du zwei lahme Hände hast, ist nicht mehr den Knopf drücken. Also da wird schon schwierig.
Hast du gesehen, wenn man da nicht aus dem Alltag miterfährt, oder ich bin jetzt wieder ausgegangen, dann kann man dir ja irgendetwas in die Hand. Aber ich habe ja auch gesehen, wo du mit der Assistenzgeberin reingekommen bist. Sie hat dir ja müssen den ganzen Rollstuhl navigieren und die ganzen Funktionen übernehmen.
Sie kannst muss du gar mir auch die Nase putzen.
Ja. Also weißt, das ist ja auch immer wieder sehr, sehr erstaunlich, was für uns so selbstverständlich ist. Oder? So einfach Kaffee nehmen, Kaffeetasse nehmen und trinken, das ist für dich nicht mehr selbstverständlich.
Nein.
Darf ich mal nachfragen? Ist immer wieder so ein Thema, wo ich auch in den Podcast mit meinen Gästen anschaue, Scham. Hat sich Schamverhalten, Schamempfinden bei dir verändert?
Ja, keine mehr.
Also keine Scham mehr?
Ja, keine Scham mehr. Also, du bist dir so gewohnt, weißt du was, dass die Leute überall berühren, dass du nackt vor den Leuten bist, wenn keine andere Alternative ist, gewöhnst du dich daran und es ist nicht mehr schlimm.
Mhm.
Es ist schade, gerade was Sexualität betrifft. Fände ich schön, nicht nur Berührungen haben, die irgendeine Funktion haben, sondern auch sonst zärtliche Berührung. Das finde ich schon noch schön.
Ja, geh jetzt mal von dem aus und klär jetzt mal auch für unsere Hörerinnen ab. das sind ja nicht die Assistenzgeberinnen, die für diesen Bereich zuständig sind.
Nein.
Da ist in einem ganz privaten, ganz im intimen Bereich und nicht in dem Bereich von Regieanweisungen und von Assistenzgeberinnen.
Es kommt schon auch darauf an, wie die Assistenz dich behandelt. Also, weißt du, bist mit, auch mit der Assistenz sehr nahe, ob wie sie dich behandeln, ob sie dir mal über die Schulter streichen. Es gibt auch sehr persönliche Assistenzverhältnisse.
Deine Assistenzgeberinnen und Geber, die sind mehr als nur Arbeitnehmer.
Ja, klar.
Ja. Zeichnet sich denn das auch aus in der Arbeitsbeziehung, wo du zu deiner Assistenzgeberinnen hast? Weißt du, also wie streitet da, wie kannst du etwas sagen, weißt, wo du dich unwohl fühlst oder wo du aus dem Alltag raus so willst oder wenn dir jemand zu nahe kommt? Gibt es da bestimmte Beziehungsformen?
Ich glaube schon, Druck ist wie fest sie auswählst. Also ich kann sie auswählen und wähle sie nach dem aus, wenn ich das Gefühl habe, er nicht droht zu dieser Person. Also von dem her auch kann reden, Gesprächsstoff haben, kann diskutieren, meine persönliche Seite möglich Platz finden. Also auf dem gibt es kaum einen Bereich, der für meine Assistenz nicht mitkriegen. Ich bin bemüht, mit meiner Partnerin gewisse Zeit für uns zu haben. Aber mit der Assistenz habe ich ein sehr persönliches Verhältnis.
Ich probiere mir das jetzt einfach mal so noch vorzustellen. Gehe ich richtig in die Annahme, dass wenn du und deine Lebenspartnerin so den Tag abschliessen und im Bett sind, ist vor der Tür eine Assistenzgeberin?
Nicht vor der Tür.
Sondern?
Nein. Neben meinem Bett.
Also während du schläfst, neben deinem Bett mit deiner Lebenspartnerin. Oder ist die Lebenspartnerin jetzt in einem eigenen Zimmer?
Mit der Partnerin immer zwei Betten gehabt.
Ja.
Zwei Zimmer. Also sie schläft nie bei mir.
Mhm.
Das ist nicht. Das haben wir auch früher noch nicht gemacht. Aber wir haben auch einen gewissen Teil von der erotischen Teil von unserer Beziehung etwas verloren oder ganz verloren.
Mhm. Also einfach auch der Krankheit geschuldet und die Situation, Krankheit auch mit deinem Körper und mit deiner Möglichkeit ausgemacht hat?
Weißt du, ich könnte auch, wenn ich ganz beschränkt bin oder geistig behindert oder so, ist die Möglichkeit von Sexualität halt verschiedene Formen oder von Zärtlichkeit. Und das, für das gibt es ja auch verschiedene Institutionen, die das anbieten.
Mhm.
Habe ich beispielsweise in Berlin in Anspruch genommen. Ja.
Da gibt es es auch in der Schweiz auch. Ich habe ja auch Gäste, die sich mit dem Thema und auch in dem Feld sich bewegen. Sind denn das Inhalte, wo du sagst, die kommen für mich jetzt nicht in Frage oder die Lebenssituation lässt da nicht zu?
Die Lebenssituation macht es schwierig. Aber für mich ist es ein offenes Thema und ich bin auch mal längere Zeit im Vorstand gesehen vom Verein für Behinderung und Sexualität. Von dem her kenne ich das Thema auch sehr gut und es ist ein offenes Thema.
Mhm.
Keine Hemmung auch darüber zu reden.
Es ist ja immer auch so tabubehaftet, das, was wir jetzt besprechen.
Ja. Oder?
Und immer so, sollen wir überhaupt, und was sollen wir denn sagen, und wie sollen wir es sagen? Und frage jetzt trotzdem noch, jetzt gibt es ja Behinderung, Sexualität und noch das Alter von uns, oder? Merkst du das auch? Also je mehr als denn so im Alter drin bist, dass man dir das auch abspricht, und je mehr du beeinträchtigt bist, dass man dir das noch abspricht, erlebst du das im Alltag? Oder nimmst du dir einfach das Recht raus und sagst, hey, egal wie stark meine Beeinträchtigung ist, egal wie alt das ich bin, egal in welchem Setting ich lebe, das gehört zu mir.
Es gehört zu mir und ich finde auch zum Beispiel im Alter, dass man dort ältere oder Behinderte gar nicht Sexualität zutraut, das ist eine rein gesellschaftliche Norm oder Tabu und nicht praktisch.
Genau. Lass uns nochmal so den Spannungsbogen ganz kurz aufmachen und so nachfragen, die Themen, die Anforderungen, auch die Bedürfnisse, die Bedarf, die du hast, kannst du dich irgendwo anwenden? Also hat MS einen Verein? Gibt es da irgendwo, gibt es Netzwerk? Gibt es Politiker, die sich mit dem jetzt auseinandersetzen und sagen, hey, wir sind im 2025 an einem anderen Ort, wir haben die UMBRK, wir müssen nicht alles in Organisationen abhandeln. Es gibt auch Individualisierte, es gibt auch Lebensbereiche, die selbstbestimmt bei diesen Menschen sein. Oder bist du völlig allein auf dich gestellt?
Also, es kommt auf den Bereich drauf an, aber ich bin auch politisch engagiert. Und da eben wie das Behinderung und Sexualität. Mit der MS-Gesellschaft habe ich eher Schwierigkeiten, bin auch austreten, aber weil sie mal eine IV-Revision unterstützt haben, wo ich mit einer Gruppe das Referendum ergriffen habe. Und auch weil man die Vereine, die Behindertenvereine oft zwiespältig sind, so ein bisschen Betreuungs, die Arme, denen helfen wir. Das finde ich, das kann ich nicht ausstehen. Und wenn ich gute Freunde, wenn ich mit kann reden oder mal helfen oder mal beraten. Und das Behindertenforum in Basel, wo ich auch so Chef gut kennen oder wo ich auch politische Sachen zusammen kann machen oder wo mich auch ein bisschen beraten hat jetzt bei dieser ganzen Frage von Finanzierung.
Ich höre auch, dass du sehr selbstbewusst und auch mit einem wahnsinnig ja, für meine Sicht, gutes Profil unterwegs bist, hat es denn Reaktionen gegeben auf den Beobachterbericht? Also bist du nicht überschüttet worden mit Anfragen und mit, weißt du, jetzt nicht auf die Mitleidsebene, sondern einfach sagen, hey, da ist etwas in einer Schieflage, da müssen wir mal hinschauen, da müssen wir mal Unterstützung neu anschauen oder neu definieren. Bist du nicht überschüttet worden?
Nein. Ja, gehofft, es bringt politisch etwas in Bewegung, das jetzt aber für mich nicht sehr klar, aber die Spitex wird es verfolgen. Und Assistentinnen auch oft, aber.
Was müsste denn passieren, Urs? Also jetzt kommen wir schon wieder langsam zum Ende von unserem Podcast. Was müsste passieren? Was würdest du sagen, da müsste sich etwas bewegen, da müsste eine Sensibilität über das Thema anders sein. Was wäre da?
Also, was ich finde, wo etwas sich bewegen muss, ist einerseits eben Finanzierung von Leute, die 24 Stunden Pflege brauchen. Und dann ist schon auch die Auseinandersetzung mit Krankheit und Behinderung. Also weißt, ich habe das Gefühl, dass in dieser Gesellschaft nicht mehr zu viel krank sein. Und du siehst auch, es gibt viele Leute, die Migräne oder sonst Sachen, die einschränkend sind, aber wo das möglichst nicht sichtbar machen. Weil sobald du krank bist, bist du irgendwie ausgeschlossen und wirst auch nicht mehr so ernst genommen.
Ja, ich höre das immer wieder auch von meinen Gästen, oder so, nicht mehr dabei sein, weil sich alles nur noch auf Krankheit fokussiert. Und es ist nur noch das Defizitäre, nur noch das, was kostet, nur noch das, was nicht geht im Zentrum. Und alles andere verliert sich. Oder das, wo du sagst, hey, und ich kann noch ins Kino gehen und ich kann noch da machen. Und jetzt bin ich das erste Mal in meinem Leben in St. Gallen. Und so. Also es ist noch vieles außerhalb von dem, was Krankheit zulässt, noch möglich. Gern zum Abschluss, Urs. Wenn du jetzt wieder zurück dem fährst, wieder in dein Lebensumfeld, gibt es da innen irgendetwas, wo man dir gut tun kann von aussen? Weißt du, jetzt, wo nicht gerade Assistenzgeberinnen sind, gibt es da irgendetwas, wo so ein Projekt wo ansteht oder wo du findest, hey, dort bin ich gerade dran? Gibt es so etwas?
Die Initiative, und ich hoffe, wir können sie können.
Wo, also die Inklusionsinitiative. Ja.
Und so, das weiß ich nicht so recht, auch eine Auseinandersetzung, dass nicht alle, die auch wenn sie eine sichtbare Behinderung haben oder wenn sie nicht so gut reden können oder arme Sieche sind, wo man muss bedauern und nicht so ernst nehmen, dass die Auseinandersetzung offiziell, dass die auch vielleicht mit dem Engagement, das ich mache, kann abgebaut werden.
Lieber Urs, danke vielmals, dass du da bist, so klare Worte gesprochen hast und auch so Einblicke in, finde ich, nicht bekannte Bereiche uns ermöglicht hast. Deine Offenheit, auch deine Schärfe im Zusammenhang mit deinem Engagement, da braucht es einfach. Und ich wünsche mir auch wirklich zutiefst, dass die Initiative angenommen wird und dass es einfach einen anderen Zugang gibt für unsere Gesellschaft gegenüber Menschen, die in einer solchen Lebenssituation sind wie du. Danke vielmals, dass du da warst. Danke vielmals, dass ihr uns zugelassen habt. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr irgendetwas wollt, uns mitteilen wollt, kontrast@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule. wird unterstützt von Redline, produziert von Fokus Format.